das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jens Riewer.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Ja, so sieht es aus, wenn es schon früh morgens so heiß ist, dass Spaziergänger sich vor der Sonne schützen müssen. Auch heute hatte die Hitzewelle Deutschland fest im Griff, vor allem im Osten, wo es in Neißenmünde, Koschen, in Brandenburg mit 41,7 Grad einen neuen Höchstwert gab. Extrem waren auch die Folgen der Hitze, kaputte Asphaltdecken, stillstehende Bahnen, Waldbrände und zahlreiche Rettungseinsätze auch auf dem Wasser.
Bei der Hitze lädt die Elbe in Hamburg zur Abkühlung ein. Doch das ruhige Wasser ist trügerisch. Nur wenige Meter vom Ufer herrscht starke Querströmung.
Und wenn ich davon erfasst werde, komme ich unter Umständen mit eigener Kraft nicht wieder zurück ans Wasser. Und das sieht man nicht, das merkt man erst eigentlich, wenn es zu spät ist.
In den vergangenen Tagen sind mehrere Menschen ertrunken. Auch das Team um Thorsten Schreiber konnte gestern Abend einen Mann nicht mehr retten. In Leipzig steht die Straßenbahn immer noch still. Die aufgeweichte Fugenmasse ist klebrig und lässt sich bislang nicht aus den Schienen entfernen. Auch morgen wird es weiter starke Einschränkungen geben. Sie haben Angst, dass der Wind die Lage verschlimmert. Immer wieder rückt die Feuerwehr in der sächsischen Gorischheide zu Kontrollfahrten aus. 16 Hektar munitionsbelastete Fläche stehen in Flammen. Die Löscharbeiten sind schwierig. Aus Sicherheitsgründen muss mindestens 1 Kilometer Abstand zu der Brandfläche gehalten werden.
Der Hubschrauber ist jetzt unser Joker, der sollte versuchen, die Brandschneise oder die Flanken zu sichern, damit eine schnelle Ausbreitung verhindert wird.
Riesige Rauchschwaden steigen am Rotenfels bei Bad Kreuznach auf. Auch hier erschwert Weltkriegsmunition die Löscharbeiten. Der gesamte Ort Traisen musste evakuiert werden. Auch die Menschen in den aufgeheizten Großstädten leiden unter der Hitze. Vor allem Plätze ohne Bäume oder Grünflächen heizen sich extrem auf, wie hier in Berlin.
Viel zu tun für Constanze Schwarz und ihr Team. 10 Uhr vormittags und es sind schon 15 Patienten zu versorgen. Hier in der Notaufnahme im Sana-Klinikum im sächsischen Borna.
Wie viel trinken Sie denn so am Tag?
Liter, anderthalb.
1,5 Liter, zu wenig bei der Hitze. Zumal der Patient vorerkrankt ist.
Und die Nieren arbeiten gerade auch nicht so richtig. Aber das kriegen wir wieder hin.
Rund 20% mehr Patienten sind es aktuell. Allerdings kommen die meisten nicht wegen eines Hitzeschlags.
Normalerweise ist das Klientel jetzt genauso wie der Patient hier bestehende Grunderkrankungen, die durch die Hitze eben entgleisen.
Die Hitze herausfordernd auch für die Pflege.
Ja, hier ist der Marion von der AWO.
Marion Kittel beim Hausbesuch in Leipzig. Dreimal täglich kommen sie und ihre Kollegen vom Pflegedienst zu diesem Patienten. Er hat Pflegegrad 5.
Schön hinterschlucken.
Trinken ist auch hier das A und O. Im Wohnzimmer sind es 34 Grad.
Sind alle geschafft. Schwitzen, wir müssen ständig aufs Trinken hinweisen. Und die Wohnungen sind sehr, sehr überhitzt zurzeit.
Zurück im Klinikum Borna. Auch hier sind manche Patientenzimmer viel zu warm und deshalb geschlossen. Auch die Chefärztin und ihr Team müssen achtsam sein. Das Klinikum stellt zwar Getränke und es werden Lüfter verteilt.
Aber wir haben eigentlich nur für technisch wichtige Bereiche Klimaanlagen. Ansonsten sind die Häuser, dieses Haus ist von 1954, da hat noch keiner an eine Klimaanlage gedacht. Wir müssten nachrüsten.
Und dann wartet schon der nächste Patient an einem langen und heißen Tag in der Notaufnahme.
Claudia Kleinert im ARD-Wetterkompetenzzentrum. Heute war der Höhepunkt der Hitzewelle. Sind denn nun auch die damit verbundenen Gefahren vorbei?
Nein, Jens, weil die Hitze bleibt ja jetzt erstmal. Also es kommt weniger heiße Luft zu uns, aber keine kalte. 40 Grad bekommen wir nicht mehr, aber bei Temperaturen von 30 Grad, und die werden wir die nächsten Tage noch haben, zumindest über der Mitte und im Süden, heißt das noch nicht, dass es nirgendwo warm oder gar heiß wird. Und bei Temperaturen, das sind die von heute Morgen, Tiefstwerte, in Kubschütz beispielsweise von 29,4 Grad oder Berlin-Marzahn von 26 Grad, gibt es kaum eine Chance, mal richtig durchzulüften. Und das wird Montag früh, also morgen früh und Dienstagmorgen noch einmal der Fall sein. Was hilft, ist dann mal so ein ordentliches Gewitter, das durchzieht und ein bisschen Abkühlung bringt. Die können in der Nacht kommen, aber dann direkt auch unwetterartig ausfallen. Und zwar vor allem von Sachsen runter bis nach Bayern, Bayerischer Wald bis Zittauer Gebirge. Das ist nämlich zum Teil Hagel dabei, Starkregen und auch Sturmböen. Das gilt jetzt für die Nacht. Also ein paar Tage wird es noch etwas ungemütlich.
Danke, Claudia Kleinert. Im Kanzleramt in Berlin sind heute die Spitzen von Union und SPD zusammengekommen. Vor dem geplanten Treffen des Koalitionsausschusses in der nächsten Woche stimmen sie sich über anstehende Reformen ab. Dabei geht es unter anderem um die Themen Rente und Steuern.
Etwas Abkühlung im Regierungsviertel. In diesen Tagen scheint das nötiger denn je. Nicht nur für Besucherinnen und Besucher, sondern auch für die Koalitionspartner. Das schwarz-rote Reformpaket ist ohnehin in der heißen Phase. Nach der Grundsatzeinigung zur Rente wollen Union und SPD den Schwung nutzen und stimmen sich bereits heute im Kanzleramt für den wichtigen Koalitionsausschuss nächste Woche ab. Vor allem die Steuerpläne bleiben knifflig. Versprochene Entlastungen von kleinen und mittleren Einkommen sind für CDU-Generalsekretär Linnemann noch ungeklärt. Im ARD-Bericht aus Berlin warnt er davor, Steuern zu erhöhen.
Entscheidend ist natürlich, wie das finanziert wird. Und darüber müssen wir reden. Die SPD will sehr stark umverteilen. Und wir wollen, ja, wie man so schön sagt, den Kuchen größer machen. Wir haben ein bisschen Sorge, dass der Mittelstand und das Handwerk unter die Räder kommen.
Keine Steuererhöhungen, das war eigentlich die Ansage von Kanzler Merz. Die Union wolle lieber Subventionen kürzen. Für die Opposition ein Fehler. Auf Rügen beim Grünen Länderrat weht an diesem Wochenende zumindest etwas Wind, ein anderer als im Kanzleramt.
Aus unserer Sicht ist es möglich, die stärksten Schultern stärker zu beteiligen an der Finanzierung des Sozialstaats. Es gibt beispielsweise Menschen, die 300 Wohnungen erben und keinen Cent Erbschaftssteuer zahlen. So eine Ausnahme sollte abgeschafft werden.
Bisher lehnt das die Union ab. Eine höhere Reichensteuer schließt der CDU-Generalsekretär aber heute nicht mehr aus. Nun werden dringend Kompromisse gesucht, denn noch fehlt die Gegenfinanzierung für die Steuerpläne.
Rettungsarbeiten ohne Pause in Venezuela. 4 Tage nach den heftigen Erdbeben suchen Einsatzkräfte weiter nach Überlebenden unter den Trümmern. Auch ein Team des Deutschen Technischen Hilfswerks hat inzwischen seine Arbeit vor Ort aufgenommen. Das THW spricht von einem Wettlauf gegen die Zeit. Es gelingt zwar immer wieder, Verschüttete zu retten, doch es werden noch Zehntausende Menschen vermisst.
Retter lauschen in den Schuttberg hinein. Nach Lebenszeichen. 5 Tote haben sie aus dem eingestürzten Haus geborgen, aber auch eine lebende Frau. Maracay, 2 Stunden von Caracas entfernt, die Verantwortlichen hier weisen Kritik zurück, dass der Staat zu langsam und zu ineffektiv helfe. Wir haben hier in Venezuela genug Personal. Wir haben zuletzt schon anderen geholfen. Auf dem Weg nach Caracas erzählen viele Menschen eine andere Version. Staatliche Stellen hätten sie allein gelassen, nur Freiwillige brächten bisher Kleidung, Essen und Wasser, wie diese Gruppe von Ärzten und Krankenschwestern. Wir sind ja auf eigene Faust. Tatsächlich läuft die Hilfe im Katastrophengebiet teils chaotisch. Richtung Küstenstaat La Guaira gibt es lange Staus, in dem auch Krankenwagen hängen bleiben, weil Freiwillige unkoordiniert helfen wollen. Viele sagen, sie vertrauen dem Staat nicht, doch für Retter schließt sich das Zeitfenster, Überlebende zu finden. Ist da jemand? Margaritas Tochter ist in La Guaira seit Mittwoch eingeschlossen. Gestern kamen Helfer, aber sie kannten sich nicht gut aus. Obwohl professionelle Hilfe benötigt wird, bekommen manche internationale Teams keine Einreisegenehmigung. Die Kritik an Übergangspräsidentin Delcy Rodriguez wird lauter. Für viele Venezolaner repräsentiert sie einen autoritären Staat, der die Menschen nicht schützen kann. Und es warten immer neue Herausforderungen. Hilfsorganisationen rechnen mit Zehntausenden Obdachlosen.
Teils soll jetzt das Militär für Ordnung sorgen, aber Beobachter kritisieren, dass alles viel zu langsam gehe. Die Krise zeige, dass die Regierung die Bevölkerung schutzlos lasse.
Sie können für die Menschen im Katastrophengebiet spenden. Und zwar an das Bündnis Entwicklung hilft und die Aktion Deutschland hilft. Stichwort ARD Erdbeben Venezuela. Spendenkonto DE 53 200 400 600 200 400 600. Das US-Militär hat in der vergangenen Nacht nach eigenen Angaben mehrere Ziele in Iran angegriffen. Grund sei ein iranischer Angriff auf einen Frachter in der Straße von Hormuz gewesen. Iran reagierte mit Gegenschlägen auf Kuwait und Bahrain. Dort befinden sich ein US-Luftwaffen- und ein Marinestützpunkt. Es war bereits die zweite Nacht in Folge, in der sich beide Seiten gegenseitig attackierten, trotz der vereinbarten Waffenruhe. In Albanien sind erneut tausende Menschen gegen die Regierung auf die Straße gegangen. Die sogenannte Flamingo-Revolution begann vor einem Monat. Auslöser war ein umstrittenes Bauprojekt, an dem der Schwiegersohn von US-Präsident Trump beteiligt ist. Mittlerweile richten sich die Proteste auch gegen Ministerpräsident Rama von der Sozialistischen Partei. Immer wieder wird in seinem Umfeld wegen Korruption ermittelt.
Tirana gestern Nacht. Tausende sind gekommen. Seit 4 Wochen ist die Flamingo-Revolution, wie sie sie nennen, in vollem Gange. Auch Exilalbaner aus Deutschland, England und Italien hatten sich den Demos zuletzt angeschlossen. Unter ihnen der Düsseldorfer Eduard Kasser. Nach 48 Stunden Autofahrt ist er mitten im Protest.
Ich glaube, da wird das albanische Frühling. Das ist das Ende eines Systems und ein neuer Anfang für Albanien.
Auslöser der Proteste? Die Flamingos. Trumps Schwiegersohn Kushner will nahe einem Schutzgebiet einen Yachthafen und Luxusunterkünfte bauen. Als Ende Mai über Nacht ein Zaun im Naturparadies errichtet wird, gibt es Zusammenstöße mit Polizei und Sicherheitsdienst. Seitdem protestieren sie nicht mehr nur gegen den Ausverkauf ihres Landes. Es muss Schluss sein mit der Korruption und allen anderen Problemen der Regierung. Während Ministerpräsident Rama auf internationalem Parkett glänzt, werden die Vorwürfe im Land lauter. In Ramas Umfeld wird wegen Korruption und Geldwäsche ermittelt. Einige seiner Wegbegleiter sitzen im Gefängnis. Die Wut der Menschen versucht Rama kleinzureden. Immer wenn eine Krise entsteht, sei sie noch so klein, bricht kollektive Begeisterung aus. Ohne zu zögern, verspürt jeder das Bedürfnis, daran teilzuhaben. In seiner Rede fordert der extra aus Düsseldorf angereiste Eduard Kasser Ramas Rücktritt und erntet viel Applaus. Nun müsse die junge Politikergeneration übernehmen, sagt er. Auch in den nächsten Tagen wollen sie weiter demonstrieren.
Beim Absturz eines Kleinflugzeuges in der Nähe von Nancy in Frankreich sind 11 Menschen ums Leben gekommen. Die Maschine war unmittelbar nach dem Start wenige hundert Meter hinter dem Flughafengelände abgestürzt. Außer den Piloten waren 10 Fallschirmspringer an Bord. Bei 5 von ihnen handelte es sich um Arbeitskollegen, die einen Tandemsprung gebucht hatten. Die Unglücksursache ist noch unklar. Sie wollten ausgelassen Silvester feiern, aber in dieser Bar im Schweizer Wintersportort Grand Montana endete die Party zum Jahreswechsel 2025/26. Für 41 Menschen tödlich. Feuerwerk hatte die Deckenverkleidung entzündet. Der Brand breitete sich rasant aus. Der Notausgang war versperrt. Die Behörden nahmen die Ermittlungen zur Unglücksursache schnell auf. Jetzt, ein knappes halbes Jahr später, wird ihnen von immer mehr Seiten Versagen vorgeworfen.
Er musste alles wieder von Neuem lernen. Laufen, atmen, essen. In der Silvesternacht überlebt Valentin den Brand von Grand Montana mit lebensgefährlichen Verbrennungen. Anschließend wartet er in der Winternacht auf Hilfe.
Mir war es mega kalt. Super, super kalt. Ich wollte schlafen, aber vielleicht, wenn ich einschlafen will, wäre ich dann nicht mehr aufgewacht.
Wie es zu dieser Katastrophe kommen konnte, ist Gegenstand von Ermittlungen gegen inzwischen 14 Beschuldigte, darunter der Betreiber der Bar. Sprühfontänen hatten den Akustikschaum in Brand gesetzt. Der Barbetreiber hatte eingeräumt, diesen selbst eingebaut zu haben. In seiner letzten Vernehmung erklärt er, ihn für nicht brennbar gehalten zu haben. Das geht aus den Protokollen hervor, die dem ARD-Studio Genf vorliegen.
Ich habe einen Test mit einem Stück Schaumstoff gemacht, das ich auf den Boden gelegt habe. Ich bin mit einem Gasbrenner darüber gefahren und es hat nicht Feuer gefangen.
Bis zu einer Anklage könnte es noch Jahre dauern. Für Valentin geht der Kampf mit den Erinnerungen und den körperlichen Folgen weiter. Seine Haut muss sich noch von zahlreichen Transplantationen erholen. Er bleibt dennoch optimistisch.
Ich war immer eher positiv und immer happy life, alles gut. Weiß nicht, wenn ich ein Bein weniger hätte, bin ich immer noch froh. Also ich bin nur froh, dass ich da bin.
Der 17-Jährige schaut nach vorne. Er will sich das, was geht, vom Leben zurückholen.
Ausführliche Einblicke in die Situation der Überlebenden und den Stand der Ermittlungen zeigt die Dokumentation Grand Montana – Leben nach dem Feuer ab sofort in der ARD-Mediathek. Bei der Fußball-WM wird es jetzt richtig ernst. Heute beginnt die K.O.-Phase. In Los Angeles treffen Südafrika und Co-Gastgeber Kanada aufeinander. Zu sehen gleich im Anschluss hier im Ersten. Auch für das DFB-Team heißt es morgen im Spiel gegen Paraguay eine Runde weiter oder Turnier aus. Heute war das letzte Training im gewohnten WM-Quartier. Freude gab es dabei über einen Rückkehrer.
Wegwischen, was war? Die Pleite gegen Ecuador. Noch einmal Training in Winston-Salem, bevor es in den Flieger nach Boston geht. Bereit sein für das, was kommt. Paraguay, K.O.-Runde. Und er ist wohl wieder mit dabei.
Spielerisch sind wir besser, das wissen wir. Ja, da kommt es einfach drauf an, diesen letzten Willen in den Zweikämpfen, in den direkten Duellen zu haben. Und ja, das wird auf jeden Fall klappen.
Nathaniel, genannt Nene Brown, der Shootingstar im deutschen Team, wird wohl gegen Paraguay zurück in die Mannschaft kommen. Muskuläre Probleme hatten den Youngster zu einer Pause gezwungen. Jetzt kann er wieder spielen. Sein Tempo, seine Torgefahr haben gegen Ecuador gefehlt. Da musste Brown zuschauen.
Kritik gehört dazu, aber ich glaube, die Fans sollen nicht zu unfair manchmal zu uns sein. Wir wollen auch jedes Spiel gewinnen.
Locker wollen sie sein, aber der Druck liegt morgen Abend auf dem deutschen Team. Paraguay, nach 16 Jahren mal wieder bei einer WM dabei. Eine Mannschaft, die alles reinhaut, die aber nicht zu den ganz Großen gehört. Nur 2 Tore in der Gruppenphase, 4 Punkte, Rang 3. Die Favoritenrolle ist klar verteilt.
Wir werden ein anderes Gesicht zeigen, das zu 100%.
Klaps hier, klaps da. Hauptsache morgen Abend klappt's.
Noch einmal zum Wetter. Hier ist die Vorhersage für morgen Montag, den 29. Juni.
Der Luftmassenwechsel setzt sich fort und sorgt weiter für teilweise heftige Schauer und Gewitter mit Unwettergefahr. Die besteht heute Nacht vor allem vom Westen und Südwesten bis in die Mitte, sonst ist es zum Teil klar. Am Tag liegt der Schwerpunkt der Gewitter mit lokaler Unwettergefahr im Osten und Süden. Richtung Nordwesten bleibt es bei längerem Sonnenschein dagegen meist trocken. Heute Nacht wieder verbreitet tropisch warm im Norden und in einigen Berglagen angenehmere 17 oder 16 Grad. Die neue Woche beginnt vielerorts 10 Grad kühler, im Osten und Südosten aber nochmal heiß mit über 30 Grad. Dienstag viele Wolken und von der Mitte bis in den Süden regionale Schauer und Gewitter, im Süden mit Unwetterpotenzial. Ähnliches Wetter auch Mittwoch, aber Donnerstag wird es wieder freundlicher und es bleibt oft trocken.
In den Tagesthemen gegen 21.50 Uhr mit Jesse Wellmer geht es um Badeunfälle während der Hitzewelle. Unterwegs mit Einsatzkräften der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft auf der Elbe. Außerdem fragen wir nach, wie weit die schwarz-rote Koalition mit Vorschlägen für eine Steuerreform ist. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend.